Hey und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Tiefen- und Lichter-Fotografie-Podcasts. Mein Name ist Markus, man kennt mich auch unter Zero Motion. Und ich hoffe, ihr habt genauso gute Laune wie ich. Denn ich freue mich gerade ein bisschen, dass ich den Podcast heute doch noch machen kann. Das sah jetzt gerade gar nicht so gut aus, denn eigentlich habe ich alle Hände voll zu tun. Ich schreibe gerade wieder zwei Bildbände im Lost Place-Bereich, muss jetzt bald die ganzen Bilder und Texte rüberreichen, beziehungsweise mache das gerade schon für ein Bildband. Das raubt also relativ viel Zeit. Dann mache ich gerade ganz viele Bewerbungsshootings. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kommt, aber jetzt gerade gibt es da wieder haufenweise Anfragen. Dann kümmere ich mich nebenbei noch um die ganzen Hochzeiten, sowohl die, die jetzt schon waren, als auch die bald sein werden, als auch natürlich um die Anfragen für nächstes Jahr. Und normalerweise bräuchte ich gerade irgendwie so 8 Arme, um das Ganze alles zeitnah hinzubekommen. Genau. Und dann stand jetzt so ein bisschen auf Kippe gerade so, machst du den Podcast heute, machst du ihn nicht. Es ist jetzt 17.45 Uhr. 19 Uhr bringe ich den Podcast eigentlich meistens online. Und irgendwie wollte ich dann aber jetzt auch nicht drauf verzichten und mir einfach mal die Zeit nehmen, um wieder ein bisschen mit euch zu quatschen. Und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support die letzten Wochen. Es ist jetzt die 7. Folge. Das möchte ich gleich nutzen, um mich zu verbessern. Ich habe nämlich letztes Mal auch schon gesagt, dass es die 7. Folge wäre. Das war natürlich Quatsch, sondern das war die 6. Mit meinen beiden Praktikanten zusammen. Und das ist jetzt die 7. Folge und ihr seid immer noch stetig am Hören. Die Hörerschaft wächst, das kann ich immer schön in den Statistiken verfolgen. Also es hören immer mehr Leute rein, ich kriege auch immer mehr Nachrichten dazu. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten zum letzten Thema bekommen. Da ging es darum, dass ich anhand der beiden Praktikantinnen gemerkt habe, dass Facebook schon so eine Generationssache ist. Das heißt, die jüngeren Leute nutzen kaum noch Facebook beziehungsweise kennen das nicht mal. Und das eben anhand meiner beiden Praktikantinnen, Lina und Maria, die selber wirklich auch nicht mal einen Account haben und auch nicht interessiert sind, irgendwie an Facebook teilzunehmen. Da ist dann eher so Instagram, Snapchat und sowas modern quasi. Das Thema möchte ich heute aber nicht nochmal aufgreifen, sondern da möchte ich noch ein bisschen recherchieren. Ich habe ganz, ganz bald wieder verschiedene Workshops in Leipzig bei Globetrotter zu halten. Und ein Workshop wird sich auch um Social Media drehen, da werde ich mich also noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen und dann lohnt es sich auch im Podcast mal wieder darüber zu sprechen. Genau, heute soll es ein bisschen locker zugehen. Ich habe ein Thema mitgebracht, da geht es ein bisschen um Werbung, denn ganz, ganz viele Leute haben mich jetzt öfter schon gefragt, so Markus, wie war denn das am Anfang, wie hast du denn deine Kunden gewonnen und wie gewinnst du denn heute Kunden? Das ist so das Thema, um was es heute gehen soll, also Kunden gewinnen oder Models gewinnen oder was weiß ich. Das kann jeder, muss jeder für sich irgendwie definieren. Und das will ich einfach ein bisschen locker. Ich habe mir jetzt hier nichts vorbereitet. Ich habe jetzt ganz kurz in 5 Minuten drüber nachgedacht, was wir heute machen können. Und ich denke, das Thema ist aber trotzdem relativ cool. So, als ich anfangen wollte, habe ich dann noch eine E-Mail bekommen, die ich per Handy gerade geöffnet habe, als ich losquatschen wollte. Und da habe ich noch eine schicke Bestätigung für den Auftrag nächste Woche bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden darf, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal sein. Aber ich freue mich. Es wird um Sportler gehen, es wird um eine Firma gehen, die, ja, ich denke, jeder von euch kennt und jeder von euch auch schon mal genutzt hat. Und werde dort 8 Stunden lang fotografieren, verschiedenste coole Motive. Und ich freue mich gerade so ein bisschen auch, dass das Angebot von mir angenommen wurde. Das ist immer so eine Sache, gerade bei so Ausschreibungen, da steht dann drinne, was es werden soll und so weiter und so weiter. Und man bewirbt sich dann quasi so auf diesen Auftrag. Und ich wusste aber schon von einem Kollegen, von Felix aus Leipzig, dem Felix Brodowski, der auch den Fototreffpunkt in Leipzig mit organisiert, dass ich da quasi im Gespräch bin, dass er mich ins Gespräch gebracht hat. Und jetzt bin ich eigentlich happy, dass das Angebot so angenommen wurde. Habe jetzt gerade meine ganzen Sachen noch ausgefüllt und rübergeschickt, damit das Angebot dann auch wirklich fest ist. Und das hat jetzt irgendwie nochmal den Podcast so um eine Stunde verschoben. Aber ich bin wirklich happy. Also erstens, das Wetter ist wunderschön. Es ist nicht mehr ganz so warm. Es war ja schon letzte Woche richtig krass. Ganz kurz, wir haben Dienstag mit euch gequatscht, bevor wir nach Erfurt auf den Fototreff gegangen sind. Haben gesagt, wir gehen in einen Lost Place nahe Erfurt, waren dort auch und sind da fast gestorben. Es war unglaublich warm. Also es war ja ohnehin schon, ich glaube, am Dienstag, als wir den Podcast aufgenommen haben, waren es, glaube ich, 34, 35 Grad. Und den Lost Place, den wir besucht haben, das war ja wie eine Art Gewächshaus. Und ihr könnt euch vorstellen, was ja bei Sonneneinstrahlung mit Gewächshäusern passiert. Die werden unglaublich warm. Und ich schätze mal, also gute 50 Grad waren da drin. Und das hatte zur Folge, dass ich auch wirklich nach 10 Minuten abgebrochen habe. Und dann sind wir wieder raus. War jetzt nicht so schlimm. Der Lost Place war relativ klein, sehr schön anzusehen. Was es genau war, werdet ihr schon bald auf der Plattform imlost.de erfahren. Da stelle ich gerade unsere neuesten Objekte online, die dann auch später im Buch landen werden. Und genau, auf jeden Fall war es nicht allzu groß. Also man konnte bequem, in 5 Minuten hat man eigentlich so größtenteils auch alles gesehen. Man macht halt noch seine Fotos und dann war aber auch gut. Also da drin hat man einfach keine Luft mehr bekommen. Innerhalb der ersten Minute war man frisch geduscht quasi, also ich weiß gar nicht, wie viel Flüssigkeit man da verloren hat. Und ja, das war einfach zu viel. Deswegen haben wir das dann relativ schnell abgebrochen, sind dann zum Fototreffpunkt. Und am Mittwoch wurde es ja noch wärmer, da waren dann gute 39 Grad. Haben wir auch nochmal einen Lost Place besucht, einen sehr, sehr großen, sehr, sehr schönen. Und aber auch hier habe ich nach, glaube ich, 1,5 Stunden oder 2 Stunden habe ich abgebrochen, ohne dass wir alles gesehen hatten, weil es einfach nicht mehr ging. Also es war zu warm. Da haben wir uns dann noch ein Eis geholt und dann gab es erstmal hitzefrei für die beiden. Ja, wer die beiden vermisst, die Lina und Maria sind fertig mit ihrem Praktikum bei mir, hatten gestern von der Schule aus noch eine Präsentation zum Praktikum und ich habe noch keine Meldung, wie es gelaufen ist. Ich werde anschließend nach der Folge nochmal nachfragen. Hoffe natürlich, dass beide eine schicke Note bekommen haben und ein bisschen was zu erzählen hatten. Denn es ist ja doch relativ viel passiert. Also wir haben viel gemacht. Wir waren bei Chromecast, wir haben Video gedreht, wir waren in Lost Places. Wir haben ein paar Shootings gemacht. Wir haben Shootings geplant, wir haben Bilder bearbeitet. Also wir haben eigentlich so ziemlich in jeden Bereich mal so ganz kurz reingeschaut. Man muss natürlich dazu sagen, so 4 Wochen Praktikum, das klingt jetzt erstmal nach recht viel Zeit, ist es aber gar nicht. Denn das Problem ist natürlich auch, ja, dass ich trotzdem dadurch, dass ich ja selbstständig bin und alleine selbstständig, also ich habe jetzt kein Team um mich, ja, außer Susi als meine Partnerin, und ich muss natürlich mein Geschäft, mein Business irgendwie am Laufen halten. Das heißt, ich muss in der Zeit, wie die Praktikanten hier sind, auch trotzdem meine Bilder bearbeiten. Ich muss trotzdem meine Aufträge durchführen. Ich muss trotzdem E-Mail schreiben und so weiter und kann mich eben nicht ja nur um die Praktikantinnen kümmern. Deswegen ist ein Praktikum bei mir übrigens auch immer, und das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, das ist immer was sehr Selbstständiges. Das heißt, dadurch, dass ich selbstständig bin, erwarte ich auch von meinen Praktikanten, dass sie selbstständig arbeiten. Und das funktioniert in der Regel tatsächlich verdammt gut. Und ich glaube, wir hatten es auch so ein bisschen darum, dass in der Schule ja Selbstständigkeit so gar kein Thema ist. Und das ja, finde ich auch so ein bisschen kritisch. Also da muss man ja einfach mal drüber nachdenken. So. Und ich glaube, Selbstständigkeit sollte in der Schule auf jeden Fall mal für eine kurze Zeit einfach ein Thema sein, worüber man sprechen sollte. Aber ich glaube, das habe ich alles schon in der letzten Folge gesagt. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht noch weiter in das Thema eintauchen, denn sonst haben wir zweimal die gleichen Folgen, das wäre Quatsch. Sondern heute soll es ja, wie gesagt, um Kundengewinnung gehen. Genau, an der Stelle aber trotzdem nochmal liebe Grüße an Lina und Maria. Danke für die geile Zeit. Es war wirklich, wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ihr habt mega geil gearbeitet. Und ja, vielen Dank für das Abschiedsgeschenk. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. In meinen Stories hatte ich das gepostet auf Instagram. Ich habe so einen schönen Korb bekommen mit ein paar Naschereien und hier Monster Energy und Donuts. Und ich frage mich bis heute, wann die beiden da gemerkt haben, was ich so täglich gerne mal futter oder trinke. Denn eigentlich habe ich mich immer so ein bisschen im Büro verschanzt, dadurch, dass ich so viel zu tun hatte. Und die beiden haben hier im Studio gearbeitet, haben also eigentlich so an sich jetzt nicht unbedingt mitbekommen, dass ich zum Beispiel mega gerne Donuts esse. Ja, jetzt habe ich mich geoutet. Also ich futter wirklich verdammt gerne Donuts. Und ja, auch sehr gerne mal den ein oder anderen Energy trinke. Wobei ich das wieder ein bisschen zurückfahren muss unbedingt, sonst sehe ich bald aus wie eine Kulla quasi. Also ich bin so allgemein schon deutlich dicker geworden als noch vor ein paar Jahren und da muss ich gerade irgendwas tun. Ich habe wieder angefangen Sport zu machen, das hatte ich euch erzählt und wirkt dem gerade so ein bisschen entgegen. Also nächster Step ist auf jeden Fall, den Energy-Konsum wieder runterzufahren und ganz viel Wasser zu trinken. Aber das ist eine andere Geschichte, das gehört nicht hierher. So, was ist noch passiert, was kann ich noch, bevor wir hier ins eigentliche Thema einsteigen? Ja, eigentlich nicht wirklich viel. Am Wochenende hatte ich mal frei, das war ganz angenehm, habe trotzdem ein bisschen was im Studio gemacht. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie ja so die Beine hochlegen kann und so, weiß ich nicht, 20 Stunden auf der Couch, das ist irgendwie nichts für mich. Das ist wie im Urlaub. Ich könnte mich jetzt auch nicht tagelang an den Strand legen. Das bin einfach nicht der Typ dafür. Ich brauche was zu tun. Und da merke ich immer wieder ganz krass, dass ich eigentlich nicht arbeiten gehe, sondern dass ich was mache, was mir einfach täglich Spaß macht, was mich motiviert, wo ich Bock drauf habe. Denn wenn ich Samstag um 14 Uhr dann irgendwann denke, oh, jetzt mal rübergehen, ein paar Bilder bearbeiten, da hätte ich Bock drauf, dann spricht das irgendwie dafür, dass alles richtig läuft. Und genau das habe ich auch gemacht, bin dann 14 Uhr rüber, habe Hochzeitsbilder bearbeitet, zwei Reportagen sind jetzt fertig, da fehlt jetzt nur noch das Brautpaar-Shooting, das mache ich wahrscheinlich dann morgen, damit ich das Ganze übergeben kann. Und das war eigentlich so das, was ich am Samstag gemacht habe. Sonntag war noch schickes Konzert mit meiner Band, das ist immer noch so mein Ausgleich. Wer es noch nicht weiß, ich spiele in zwei Bands, einmal bei Nesaya aus Naumburg und einmal bei der Disaster Area aus Niederbayern. Und das ist so mein Ausgleich zur Fotografie, zur Arbeit, zum Business, was weiß ich. Genau. Das bringt mich zu einer Frage an euch. Und ich würde euch mal bitten, so wenn ihr den Podcast gerade hört, nehmt mal euer Handy an die Hand, tut mal Instagram öffnen und schreibt mir wirklich eine Nachricht. Was ist euer Ausgleich zum Beruf? Also was macht ihr, um den Alltag so ein bisschen zu entfliehen? Wie gesagt, bei mir ist es die Musik. Da kann ich komplett abschalten. Das ist ein Thema, wo ich wirklich vollkommen frei bin und einfach mal alles ausblenden kann. Und mich würde mal interessieren, wie ihr so euren Alltag ausblendet und einfach abschaltet und entspannen könnt. Und damit meine ich jetzt nicht auf der Couch liegen, sondern ich meine wirklich was Aktives. Also zum Beispiel auf der Couch liegen und zocken, ja. Das mache ich auch ab und zu. Also ich bin leidenschaftlicher Zocker, finde leider nicht mehr die Zeit dafür. Also manchmal zocke ich abends noch mal eine Stunde am der PS4 oder sowas. Aber wie früher so mit 14, 15 so ganze Tage vorm Rechner mit Counter-Strike oder irgendwelchen anderen Spielen, das gibt's bei mir auch nicht mehr. Aber vielleicht ist ja das euer Ausgleich. Und wenn das so ist, dann öffnet Instagram, schreibt mir eine PN. Und ich bin gespannt, was so eure Ausgleiche sind. Das Ganze würde ich dann auch in der nächsten Folge gern nochmal auswerten. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, nämlich Kundengewinnung. Und das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Und ich glaube, das ist auch bei jedem unterschiedlich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Podcast ist immer nur meine Meinung. Also das funktioniert bei mir, muss aber nicht bei jemand anders funktionieren. Kann auch sein, dass jemand anders sagt, na, das, was der Markus hier erzählt, ist aber kompletter Quatsch. Das habe ich probiert, das funktioniert gar nicht. Aber bei mir funktioniert's. Und ja, da das hier meine kleine Talkrunde ist, erlaube ich mir einfach, euch auch damit voll zu quatschen. So, also, ich habe angefangen zu fotografieren in 2011, das wisst ihr ja aus der ersten Folge, und 2013 habe ich mich selbstständig gemacht. Nun ist es 2013 ja ein Punkt, also wenn man sich selbstständig macht, da sollte man bestenfalls schon irgendwie ja sein Business eigentlich am Laufen haben. Also für mich kam es nicht in Frage, mich selbstständig zu machen mit einer Idee. Also nicht, ich gehe heute auf die Handwerkskammer und ab morgen fotografiere ich, sondern mir war wichtig, dass ich das, was ich selbstständig machen möchte, also die Fotografie, dass ich das zu dem Zeitpunkt, wo ich mich richtig anmelde, auch wirklich beherrsche und ich weiß, okay, das funktioniert. Also ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt anders umschreiben könnte, aber Das war jetzt nichts aus dem Blauen heraus. Also ich habe mich nicht selbstständig gemacht mit der Gefahr hin, dass das nichts werden kann, sondern zu dem Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich durchaus schon meine Kunden und habe schon einige Sachen gemacht. Ja, ich hatte zwar nie vor, mich selbstständig zu machen, das war nie mein Plan, aber das ist eine andere Geschichte und auch das hört ihr in Folge 1. Also könnt gerne, wenn euch das interessiert, nach der Folge hier einfach mal auf Folge 1 zurückskippen. Da erzähle ich so ein bisschen, wie das zustande gekommen ist, dass ich überhaupt selbstständig bin und ja, wie da so mein Werdegang war. Aber heute geht es darum, wie ich eben die Kunden erreicht habe und das ist ein anderes Thema, denn mit meiner ersten Kamera, die ich 2011 bekommen habe, habe ich erstmal angefangen, im privaten Bereich zu fotografieren. Das heißt, Freunde, ja, die damalige Freundin, Familie, meine Eltern hatte ich zum Beispiel vor der Kamera relativ frühzeitig. Und daraus entstehen aber in der Regel noch keine Kunden. Ja, also die Freunde freuen sich, die Freundin auch, die Familie freut sich. Aber das ist jetzt nicht so, dass sich das auf einmal verbreitet wie ein Lauffeuer, dass ihr selbstständig seid und geil fotografieren könnt, sondern dafür müsst ihr schon noch mehr Leute erreichen. Also klar, ihr müsst gute Arbeit liefern, das ist logisch, ja. Keiner empfiehlt jemanden, der nur Mist macht. Aber ganz wichtig ist es, erstmal in die Köpfe der Menschen reinzukommen und dann weiterempfohlen zu werden. Also gehen wir mal weg von dieser ganzen Geschichte, ich mache jetzt hier Flyer und Visitenkarten und mache einen hübschen Aufdruck oder sonst irgendwas, das ist alles Kleinkram. Sondern was wirklich funktioniert, ist, sich in die Köpfe der Leute einzubringen. Ja, also im Grunde, ich habe es letztens in einem Livestream, jetzt am Wochenende, am Sonntag, im Livestream hatte ich schon mal gesagt, dass es wirklich das Allerwichtigste ist, dass wenn jemand, also in meinem Fall jetzt in Jena, auf die Idee kommt, ich brauche einen Fotografen, egal für was, dann muss der zuerst an mich denken, weil er mich kennt. Ja, das ist so mein Ziel, weil das funktioniert, ja, schon immer. Genau, und um das zu erreichen, habe ich eben damals sehr, sehr viel Konzertfotografie gemacht. Das war damals noch nicht mein Ziel, jetzt damit unglaublich viel Werbung zu machen. Aber dadurch, dass ich selber Musik gemacht habe und viel Kontakt zu Veranstaltern und anderen Bands hatte, war das so mein Einstieg, um eben viele Leute zu erreichen. Denn auf dem Konzert waren in der Regel so 200, 300 Leute. Und dann haben die Bands das ja nochmal geteilt. Also auch Leute, die nicht auf dem Konzert waren, haben die Bilder am Ende gesehen. Und damals hatte ich auch noch mein Wasserzeichen auf dem Bild. Und dann gab es bei Facebook, bei den Alben, habe ich nochmal verlinkt, was das Zeug hält und so weiter. Und so haben nach einem Konzert halt wirklich, wirklich, wirklich viele Menschen quasi die Bilder gesehen. Ich hatte damals in der Konzertfotografie noch so ein bisschen andere Art zu fotografieren. Das heißt, jetzt arbeite ich ja viel mit natürlichem Licht, auch in der Konzertfotografie tatsächlich. Und damals, da ich viel auf kleinen Shows war, also ihr dürft euch jetzt nicht, also ich rede jetzt nicht von Rammstein oder von irgendwelchen großen Bands, sondern wirklich von kleinen, lokalen Shows. Ich hatte es da ein bisschen einfacher, weil der Hardcore-Bereich ist so eine Szene für sich. Das waren kleine Shows, familiäre Shows. Und da war es auch immer einfacher, ranzukommen zum einen. Und zum anderen konnte ich da direkt vor den Bands quasi fotografieren. Da gab es keinen Graben oder sowas, sondern man war wirklich auf Augenhöhe. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, mit meinem Blitz ein bisschen rumzuspielen. Also ich habe jetzt mich nicht hingestellt und habe die Bands einfach frontal angeblitzt oder einen Aufsteckblitz auf meine Kamera oder sowas. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe den Blitz quasi extern aus der Hand abgefeuert und habe dann mit langen Belichtungszeiten gearbeitet. Das hat zur Folge, dass wenn man einen Musiker anblitzt, der quasi eingefroren wird und in der nächsten Viertelsekunde hat er sich noch bewegt und dann hat er durch die Bühnenbeleuchtung quasi so geile Streifen gezogen. Ihr müsst mal schauen, ich habe es auf meiner Website auf jeden Fall nicht mehr drauf, bin ich mir relativ sicher, aber auf Facebook habe ich bestimmt noch ein paar Alben von alten Konzerten aus meiner Anfangszeit. Also schaut mal bei mir bei Facebook vorbei. Da seht ihr auf jeden Fall, was ich meine. Das war so eine richtige Lichtspielerei quasi und hat mich aber von anderen Fotografen so ein bisschen auch abgehoben. Ja. Später habe ich dann die Blitze irgendwann, habe ich zwei auf der Bühne installiert direkt und habe die immer von hinten feuern lassen. Das ging dann schon in Richtung natürlichere Fotografie. Also ja, das sah dann einfach nur cool von hinten beleuchtet aus mit Streiflicht und so weiter. Das war auch ziemlich schick und wenig später habe ich dann komplett aufgehört zu blitzen und habe einfach mit sehr geringen Blenden also 1,4er Blende gearbeitet und seitdem fotografiere ich auch nur noch mit dem Licht, was dann auf der Bühne vorhanden ist. Und auch deutlich größere Konzerte, also so kleine Sachen mache ich kaum noch. Damals habe ich ganz viel für den Patrick Landstreicher-Picks, der jetzt inzwischen ja auch fotografiert, schon länger. Der hat früher Konzerte gemacht, das For the Hope in Arnstadt. Da habe ich ganz viel und solche Geschichten eben. Wenn ich heute Konzerte fotografiere, dann sind es eher Sachen von Musikern, die ich wirklich selber auch höre. Zum Beispiel Contra K oder Heiß-Kalt oder was habe ich noch gemacht? Jupiter Jones. Ja, keine Ahnung. Also es muss irgendwie was sein, was mich auch selber musikalisch reizt, wo ich dahinter stehe. Und dann mache ich auch heute noch Konzertfotografie, aber so richtig viel und jedes Wochenende wie zur Anfangszeit, das gibt es eben nicht mehr und kleine Sachen eben auch nur noch wenig. Ja, auf jeden Fall, dadurch haben mich ganz viele Leute gekannt, weil die kannten die Fotos, dann kannten sie mich auch noch als Musiker und tatsächlich kamen über diese Geschichte auch meine ersten Aufträge. Logisch, die ersten Aufträge, die dann kamen, waren Bands. Das heißt, ich habe relativ frühzeitig angefangen, dann Bandfotografie, Artistfotografie zu machen. Also Promo-Fotos quasi und solche Geschichten. Irgendwann kam dann auch das erste Musikvideo, so bin ich dann zur Videografie gekommen. Das war Welcome Karen damals. Da hatte ich also den ersten Auftrag in der Videografie. Dann habe ich damals noch Design Aufträge angenommen, also Flyer-Designs und habe teilweise Band-Logos gemacht, habe Albencover designt, Flyer für Konzerte, Plakate für Konzerte, Logos für Festivals, also da kam ganz, ganz viel. Ich habe quasi in diese Nische Musik reingefeuert und je mehr ich reingefeuert habe, desto mehr kam auch wieder zurück und das war so ein Kreislauf. Und aus diesem Kreislauf heraus kamen dann aber auch die ersten anderen Anfragen. Zum Beispiel meine allererste Hochzeit, die ich fotografiert habe, das war ein Pärchen aus Arnstadt. Die haben in den Feengrotten geheiratet, was erstens mal eine Totalkatastrophe für mich war, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Canon 450D, also ein sehr, sehr altes Modell auch schon zu der Zeit und alles andere als lichtstark. Und bei einer Hochzeit in den Feengrotten habt ihr Kerzenscheinbeleuchtung. Da geht also nicht viel mehr und Blitzen ist nicht erlaubt. Das heißt, das war eine Vollkatastrophe, wenn ich das mal so rückblickend sagen darf, denn so richtig coole Bilder sind dabei natürlich nicht entstanden. Ich habe mein Bestes gegeben, das Brautpaar war auch zufrieden, aber wenn ich jetzt rückblickend, dann hätte ich das nicht angenommen. Also mit meiner Erfahrung heute hätte ich gesagt, oh mein Gott, erstens, das hätte ein Profi machen müssen, weil die Lichtsituation einfach enorm schwierig war. Und zum anderen, das als erste Hochzeit ist wirklich, wirklich, ja, eine schwierige Nummer einfach. Genau, aber es hat funktioniert. Brautpaar war glücklich, ich war damals happy, denn die anderen Bilder, also abseits von der Feengrotte, dann in der Feierlocation und so weiter, die waren echt schick. Ich habe bis heute noch eins hier im Studio hängen. Ich weiß nicht, ob es der Sohn war. Ich glaube, es war der Sohn von, auf jeden Fall, einem Kind, was einen Iro hat. Der Iro war jetzt nicht aufgestellt, also ihr kennt es hier von Punkern, die bunte Frisur. Er hatte einen Iro, der war nicht bunt gefärbt und hält sich so ein bisschen die Haare und schaut so nach oben. Er ist ganz cool. Und das hängt, seit ich mein Studio in der Bachstraße aufgemacht habe, hängt das hier im Bilderrahmen. Das habe ich seitdem auch noch nicht wieder gewechselt. Ich plane schon ganz lange, meine Bilderwand hier mal wieder zu wechseln, aber bisher habe ich das nicht geschafft. Hier hängen also teilweise wirklich noch ältere Bilder und da muss ich mich auf jeden Fall auch mal drum kümmern. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Ich sitze übrigens gerade vor der Bilderwand und nehme hier gerade auf. Deswegen wanderte mein Blick gerade dahin und ich dachte, oh, das muss man wirklich jetzt bald mal machen. Aber zurück zum Thema. Also meine erste Hochzeit habe ich auch durch die Konzertfotografie quasi rangeholt. Und ja, dann ging es eben weiter und weiter. Das heißt, dann kamen Porträtshootings von Leuten, die mich von Konzerten kennen und so weiter. Und das war so der Punkt, wo ich für mich immer gesagt habe, das ist, das Wichtigste ist, um Kunden zu gewinnen, irgendwie in die Köpfe reinzukommen. Also wenn jemand irgendwas sucht, dann musst du die Lösung für sein Gesuch sein. Ja, in dem Fall suchen die Leute jemanden, der schöne Bilder von ihnen macht und hallo, hier bin ich, ich bin der Markus, ich kann das. Und ihr solltet im besten Falle eben an mich denken, wenn es um Fotografie geht. So. Das ist das große Ziel und das ist das, worauf ihr da draußen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, auch hinarbeiten solltet. Abheben von anderen, in die Köpfe der Leute reinkommen und natürlich eine geile Arbeit liefern. Ja, also sowieso. Wer gute Arbeit macht, bin ich immer noch völlig überzeugt von, wer richtig gute Arbeit macht und liefert, der wird niemals Probleme haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Also klar, es gibt auch noch andere Probleme, so Finanzamt, Buchhaltung und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Sondern wenn es um die Auftragslage geht, wer da gute Arbeit macht, der kommt auch voran und da wird es auch keinen Stillstand geben. Also rückblickend, ich glaube, ja, nee, seit 2013 gibt es einfach keinen Stillstand. Also es gab nie eine Woche, wo ich da saß und gedacht habe, na scheiße, was mache ich denn heute? Oder oh, wann ruft denn jetzt mal jemand endlich an? Sondern es war immer so, dass die Bücher immer zur richtigen Zeit genau so gefüllt waren, dass es funktioniert hat. Mittlerweile ist es so, dass ich vieles nicht annehmen kann, weil die Zeit nicht mehr da ist. Das heißt, wenn jetzt die meisten Aufträge, die gerade reinkommen, die muss ich weiterreichen an die Kollegen, einfach weil ich schon voll bin. Und das soll kein Prahlen sein, sondern das ist auch wiederum ein Problem. Denn jeden, den ich weiter schicke quasi von mir und dessen Auftrag ich nicht annehmen kann, der landet logischerweise bei einem Kollegen, den ich empfehle, also auch bei jemandem, der gute Arbeit leistet. Und wenn der wieder mal was Fotografisches hat, dann kommt der nicht auf mich zu, so, weil ich hatte sowieso volle Bücher, sondern der geht natürlich dann auf den Fotografen wieder zu, den ich empfohlen habe. Und das ist ein Problem, denn ich möchte natürlich gerne so viele Kunden wie möglich von mir überzeugen und die Aufträge nicht weiterreichen. Also richtig volle Auftragsbücher sind eigentlich auch nicht cool. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, ich lerne jemanden an und stelle jemanden ein, aber da bin ich tatsächlich noch viel zu feige gerade für. Wir überlegen ja schon seit Längerem, das habe ich auch schon im Livestream gesagt und wir hatten auch schon mal eine Bewerbung tatsächlich drauf bekommen. Wir suchen eigentlich jemanden demnächst, der so ein bisschen unsere Buchhaltung und das Bürozeug übernimmt, also E-Mails beantwortet, Blog-Einträge schreibt, alles sowas, zur Post geht. Also so ein bisschen ja eine Bürokraft. Aber bevor ihr jetzt ja auf die Idee kommt, irgendwie euch auf diesen Posten zu bewerben, weil ihr da Bock drauf habt, das ist alles noch ein Gedankengang. Das ist nicht fest. Und sobald wir wirklich jemanden aktiv suchen, der das übernehmen soll, dann werdet ihr das sowohl hier im Podcast als auch im Livestream, als auch auf Instagram, Facebook, ihr werdet das mitbekommen, weil das schreiben wir dann richtig aus. Genau. Ansonsten ist jetzt erstmal nicht der Plan, uns hier zu vergrößern, sondern sowohl Susi arbeitet alleine als auch ich. Und dann eben die Sachen, die wir zusammen machen, also Hochzeitsfotografie, Herr Fuchs und Frau Igel, die Fotoreisen und so weiter, das sind wir ja schon zu zweit. Und da ist jetzt nicht geplant, gerade jemand mit ins Boot zu holen. Wobei es eigentlich die richtige Entscheidung wahrscheinlich wäre, denn dann könnte man deutlich mehr Aufträge annehmen und ja, noch mehr schaffen quasi. Aber auch so ein Tipp, den ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, das muss jetzt auch wieder, ist wieder was, wo man sich drüber streiten kann. Aber ich habe ganz viele Leute scheitern sehen, indem sie größer werden wollten und zu schnell größer werden wollten. Das heißt, wenn die Bücher voll sind, dann wurde jemand eingestellt und dann hat es immer noch nicht gereicht, dann wurde noch jemand eingestellt und irgendwann war dann das Chaos perfekt und alles brach in sich zusammen, weil nicht richtig kalkuliert wurde. Also lieber, mir ist es immer lieber, man wächst gemächlich und ja, so ganz langsam und tut dann lieber ein bisschen zurücktreten. Also man könnte mehr so, aber man macht es eben nicht. Aber man versucht, dass man im nächsten Jahr zum Beispiel wieder ein Stück vorankommt. Das finde ich persönlich ein bisschen angenehmer, nimmt mir auch so ein bisschen die Angst. Zum Beispiel, genau, der Umzug vom Studio in der Bachstraße mit 36 Quadratmetern, 500 Euro Miete, hier ins große Studio mit 136 Quadratmetern und ja knapp 2000 Euro Miete. Das war für mich so ein Punkt, wo ich wirklich Angst hatte, dass es völlig schief gehen kann. Dass wir einfach hier einen Schritt überspringen, der eigentlich noch reingehört. Und wir haben das ja im Endeffekt nur geschafft, weil ihr uns in der Crowdfunding-Kampagne unterstützt habt und ja am Ende über 10.000 Euro zusammengekommen sind, damit wir den Laden hier einrichten können und so weiter. Ansonsten wäre es zu diesem Zeitpunkt wirklich ein Problem gewesen, denn 10.000 Euro Einrichtung, dann die Kaution des Ladens, die Miete und so weiter und so fort, das hätten wir damals wahrscheinlich noch nicht stemmen können. Heute ist es ein anderes Thema. Heute könnten wir es wahrscheinlich schaffen, aber damals war es einfach ein Schritt, der wirklich, puh, da habe ich ganz schön geschwitzt bei und ich bin ganz, ganz froh und ganz lieben Dank nochmal an alle, die damals uns unter die Arme gegriffen haben. Auch beim Bau und so weiter, also hier Heiko und André und ich weiß gar nicht, die unsere Familien und wer da nicht alles am Start war. Entschuldigung, ich kann nicht jeden aufzählen gerade, das waren so viele Menschen tatsächlich, die uns sowohl im Crowdfunding als auch wirklich hier dann beim Einrichten unterstützt haben. So, ich bin handwerklich eine totale Niete. Genau, also wir hätten das einfach nicht gepackt. So. Gut, also, aber back to topic. Jetzt sind wir schon wieder wo ganz anders gelandet. Ihr müsst mich entschuldigen, ich breche immer ganz gerne in den Themen so ein bisschen aus. Kundengewinnung, immer noch. Ich hatte ja gerade erzählt, dass ich versuche immer in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Und das ist auch tatsächlich das, was ich größtenteils versuche. Das heißt, ich veranstalte ja den Fototreffpunkt hier in Jena beispielsweise, beziehungsweise die Idee Fototreffpunkt ist ja mit auf meinem Mist gewachsen, zusammen mit dem Felix und dem Dirk. Und ganz, ganz viele Leute, die denken immer so, oder was ich gern gefragt werde, sagen wir mal so, ist: Markus, warum machst du das eigentlich? Warum machst du dir den Stress vom Fototreffpunkt? Denn eins ist völlig klar, der Fototreffpunkt erfordert Zeit, er erfordert Planung, Organisation und auch Administration. Das heißt, es gibt eine große Gruppe, da sind jetzt mittlerweile in Jena über 1000 Menschen drin. Da fliegen täglich Beiträge rein, die müssen entweder gelöscht oder freigeschaltet werden und so weiter. Dann muss man sich auch mit Fragen der Leute auseinandersetzen natürlich. Dafür ist ja die ganze Geschichte auch da. Und also es steckt schon relativ viel Aufwand in der ganzen Geschichte. Und das ist in Leipzig nicht anders, in Erfurt nicht anders, in Greiz nicht anders, sondern alle Organisatoren haben recht viel Arbeit. Aber die machen das nicht umsonst. Ja, also wir kriegen jetzt kein Geld oder sowas, aber was wir bekommen, ist Aufmerksamkeit und wir sind in den Köpfen der Leute. Ja, also wenn es jetzt hier um Fotografie Jena geht, dann bin ich bei relativ vielen Hobbyfotografen erstmal im Kopf, weil die den Fototreffpunkt Jena kennen. Das heißt, Hobbyfotograf XY bekommt eine Anfrage für eine Hochzeit, traut sich das nicht zu, weil er es noch nie gemacht hat, was auch vernünftig wäre, und denkt dran: okay, wen könnte ich denn jetzt empfehlen, wer könnte das denn machen? In der Regel denkt der zuerst, und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen arrogant, soll es aber nicht, sondern es ist einfach so, der denkt in erster Linie erstmal an mich. Warum? Weil ich der Veranstalter von dem und dem Event bin, wo er jeden Monat einmal teilnimmt, und weil er weiß, dass ich Hochzeitsfotografie betreibe. Oder wir nehmen mal ein anderes Beispiel, den Podcast hier. Den Podcast mache ich natürlich, weil es mir Spaß macht. Den mache ich auch, weil der Foto, also ich mache auch den Fototreffpunkt, weil es mir Spaß macht. Unglaublichen Spaß, also keine Frage. Aber natürlich mache ich den Podcast auch, um bei euch logischerweise irgendwie in den Köpfen zu bleiben, um meine Community zu festigen und um irgendwie noch mehr Leute zu erreichen, die ja mein Business, CEO Motion, dann einfach kennenlernen und dass es halt eben auch in den Köpfen bleibt. Also das, da muss ich auch kein Hehl draus machen, sondern natürlich ist das der Sinn. Und das ist der Sinn so ziemlich von allem, was ich irgendwie mache. Also ich mache Bücher über Lost Places. Das klingt erstmal cool, aber jetzt ganz ehrlich, finanziell lohnt sich das nicht. Man hat einen Riesenaufwand, man hat Spritkosten, man hat Zeitaufwand, man muss die Texte schreiben, man muss die Bilder bearbeiten und so weiter und so fort. Nimmt man das alles zusammen, wäre das ein Auftragswert von, weiß ich nicht, auf jeden Fall viele tausend Euro. Und im Verkauf bekomme ich vom Verlag für ein verkauftes Buch 10%. Das heißt, das Buch Verlassene Orte Thüringen zum Beispiel kostet 30 Euro und ich bekomme pro verkauften Buch 3 Euro. So, jetzt hat sich Verlassene Orte Thüringen trotzdem relativ gut verkauft. Also da kam auch am Ende natürlich finanziell ein bisschen was rum. Aber es wiegt nicht das auf, was ich an Arbeit reinstecke. Aber warum mache ich das, obwohl es sich nicht lohnt? Weil es Prestige ist. Die Leute kaufen ein Buch, da steht mein Name drauf, das sind meine Bilder und die haben mich im Kopf. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Rückmeldungen mit Veröffentlichung der Lost Place Bücher zum Beispiel kamen. Also ganz viele E-Mails mit Fragen, mit total positivem Feedback. Es gab nur eine Mail, die ein bisschen kritischer war, und da ging es um eine Recherche zu einem Lost Place, die angeblich nicht so korrekt war. Auf meine Bitte hin, das klarzustellen, was nicht korrekt war, hatten wir uns einen Termin gemacht, uns zu treffen, wo er dann nicht erschienen ist. Also ja, ist halt dann auch schade. Aber im Großen und Ganzen war das nur positiv. Und das sind so Sachen, die bleiben halt den Leuten wieder im Kopf. So. Verlassene Orte? Ach krass, da gibt's doch den Markus aus Jena, SEO Motion, der hat doch ein Buch gemacht. Ja, also sowas. Bleibt in den Köpfen. Sucht euch Sachen, wie ihr in die Köpfe eurer Kunden, eurer Fans, eurer Community kommt. Genau, und das mache ich ganz viel. Also Fototreffpunktbücher, Blog-Einträge und so weiter. Eine andere schicke Form, Kunden zu gewinnen, ist was zu geben. Also klar, Fototreffpunkt, ich gebe meine Zeit, meine Organisation und so weiter und greife auch gerne den Teilnehmern unter die Arme. Das heißt, wenn ich sehe, dass jemand fotografisch nicht ganz so klar kommt, dann versuche ich Hilfestellung zu leisten und so weiter. Das heißt, ich gebe freiwillig mein Wissen weiter, meine Zeit weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tutorial auf YouTube machen würde über Lightroom zum Beispiel, dann wäre das auch was Kostenloses, was Leute konsumieren und dann auch wieder mich im Kopf haben. Jetzt gehen wir den Schritt mal weiter. Ich möchte nächstes Jahr in die Hochzeitsfotografie einsteigen. Also ich bin ja, entschuldigt, verstehe das nicht falsch, ich bin ja schon ganz lange in der Hochzeitsfotografie, seit 4-5 Jahren. Aber angenommen, ihr macht jetzt ein Business und sagt, ich möchte nächstes Jahr in die Hochzeitsfotografie und jetzt brauche ich Kunden dafür. Dann macht es Sinn, sich ein Portfolio aufzubauen und erstmal ganz viel kostenlos zu geben. Das klingt erstmal komisch, aber nehmt euch 1-2 Wochen Zeit, sucht euch Pärchen, ja, die schon vielleicht ein bisschen länger zusammen sind, die eurer Zielgruppe entsprechen, und jetzt vergebt ihr 14 Tage lang kostenfreie Shootings, ja, für diese Pärchen, also genau für eure Zielgruppe. Weiß ich nicht, macht ihr ein Pärchen pro Tag, das ist schon ganz cool, denke ich, wenn ihr es schafft, dann auch gern 2. Wichtig ist, ihr macht einen geilen Job, keine Frage, es ist kostenlos und ihr habt die Bilder im besten Falle relativ schnell fertig. Was jetzt passiert, ihr habt das Shooting gemacht, versucht eine coole Atmosphäre zu schaffen im Shooting, also ihr müsst klar sympathisch auftreten, ihr müsst das Shooting so ein bisschen zu einem Erlebnis machen, ja, ihr müsst euch von anderen Fotografen abheben, das ist ganz wichtig. Und dann habt ihr, ja, wenn ihr die Shootings gemacht habt, abends nehmt ihr euch auch nochmal 3-4 Stunden Zeit, bearbeitet die Bilder und am nächsten Tag bekommt das Paar, was ihr geshootet habt, eben auch schon die Bilder. Jetzt haben die eine kostenlose Leistung, eine großartige Leistung, weil das mega geile Shooting war und die allein die Erfahrung nicht aus dem Kopf kriegen. Und jetzt haben die am nächsten Tag auf einmal schon ihre Bilder. So, da sind die noch völlig in der Euphorie vom Shooting-Tag davor und sind total baff, wie schnell ihr diese Bilder durchgezogen habt. Kommt natürlich auch ein bisschen auf euren Workflow an. Wenn ich jetzt ein Shooting mache, ein Paar-Shooting, ich gehe da mit Lightroom danach ran, dann sind die Bilder innerhalb kürzester Zeit auch fertig. Also ich mache ein Paar-Shooting und innerhalb von 1-2 Tagen, je nach Auftragslage, was gerade noch so ansteht, klar, wenn jetzt noch eine größere Produktion dazwischen liegt, dann dauert es auch mal eine Woche. Ja, blöd für mich dann. Aber in der Regel kann ich Shootings, wenn ich die gemacht habe und gleich bearbeiten kann, dann kann ich die eigentlich sogar am selben Tag noch übergeben. So, das mache ich jetzt nicht, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Leute bekommen nach einem Tag schon die Bilder, sind total in der Euphorie, weil das eine mega geile Erfahrung war und so weiter. Und was wird denn passieren, wenn die in einem Jahr heiraten wollen? Zu welchen Fotografen werden die gehen? Natürlich, die haben bei euch eine mega Erfahrung gemacht. Die wissen, ihr seid mega schnell in der Bearbeitung. Ihr liefert ein übelst geiles Ergebnis. Und selbst das Shooting an sich war eine mega Geschichte. Und jetzt seid ihr auch noch sympathisch und alles. Natürlich kommen die zu euch. Die kommen auch in 2 Jahren zu euch. Die kommen auch in 3 Jahren zu euch. Und die kommen nicht nur mit den Hochzeitsgeschichten zu euch, sondern die fragen euch dann auch, oh, können wir mal Bewerbungsbilder machen? Ich brauche welche, weil ich einen neuen Job möchte und so weiter. Weiß ich nicht, dann kriegen die vielleicht ein Kind, dann steht im Raum, machst du auch Babybauch-Shootings, können wir Bilder von dem Neugeborenen machen und so weiter. Also gerade diese Paargeschichte ist ein Riesenfeld, ja, nicht nur für Hochzeiten. Aber um in die Köpfe der Leute und bekannt zu werden, muss ich erstmal irgendwie eine Leistung bringen, die so im Umlauf kommt. Weil die Leute, die diese Erfahrungen mit euch machen, werden euch auch weiterempfehlen. Und das ist ja wie so ein Domino-Effekt, ne? Die fanden euer Shooting geil und erzählen es ihren Freunden und so weiter. Und das ist wahrscheinlich dann auch noch eure Zielgruppe, weil man umgibt sich ja nur mit den Leuten, mit denen man sich versteht quasi. Und so baut ihr euch ganz, ganz schnell ja eure Wunschzielgruppe auf. Im Großen und Ganzen. Das kann man auch mit anderen Sachen machen. Das heißt, wenn ihr im Porträtbereich gerne mehr machen würdet, dann müsst ihr logischerweise, gebt ihr eben 14 Tage lang kostenloses TFP-Shooting im Porträtbereich raus. Funktioniert auch. Und auch hier werden die Leute, wenn das cool war, wieder mit anderen Sachen zu euch kommen. Auch da spielt Babybauch eine Rolle. Nachwuchs, Familie. Vielleicht sogar, wenn ihr das richtig gut macht, dann auch Eventgeschichten. Ich habe zum Beispiel mal ein Shooting gehabt, das war eine Porträtsession mit einer jüngeren, also mit einem Mädchen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie 16 oder 17 war. Musste auch mit Eltern, also musste unterschrieben werden, dass sie das Shooting machen darf und so weiter. Und aus diesem Auftrag, oh Moment, jetzt musste ich aufstoßen, Mensch. Und aus diesem einfachen Porträtshooting hatte ich 2 Jahre später dann meinen ersten Abiball. Das war in Eisenberg, habe ich den Abiball begleitet und das ist aus diesem Auftrag raus entstanden. Also, wie gesagt, nochmal zum Anfang und ich kann es nicht oft genug betonen, so versucht in die Köpfe der Menschen zu gelangen. Denn wenn die euch im Kopf haben, dann geht es nicht mehr darum, mit was die euch im Kopf haben. Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt ein Porträtshooting bei mir gemacht hat, dann denkt er nicht nur daran, dass ich im Porträtbereich gut bin, sondern dann fragt er mich auch nach anderen Sachen. Zum Beispiel eben einen Abiball. Und schon habe ich wieder einen Auftrag generiert. Und wie gesagt, das geht verdammt schnell. Nehmt euch, keine Ahnung, 2 Wochen raus, wo ihr nichts verdient, wo ihr nur Business-Aufbau betreibt quasi. Ja. Mal ganz nebenbei, euer Portfolio wächst auch innerhalb dieser 2 Wochen. Ja, also ihr habt, keine Ahnung, wir nehmen mal das Beispiel von Anfang. Ihr seid frisch selbstständig, möchtet nächstes Jahr Hochzeiten schießen. Jetzt fotografiert ihr 4 Wochen lang Paare. Ihr hattet vorher noch keine Paarbilder oder irgendwas, weil ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt innerhalb von 14 Tagen, habt ihr möglicherweise 14 Paare. Und jetzt werden sich einige fragen, ja gut, aber ich muss ja auch an die Paare erstmal rankommen. Ganz ehrlich, Leute, es gibt ganz, ganz viele Gruppen auf Facebook, die ortsbezogen sind. Ja, ich glaube, in Jena haben wir allein 4, 5 Gruppen. Weiß nicht, wir sind Jena, Marktplatz Jena, das und das Jena, keine Ahnung. Wenn ihr dort reinschreibt, hey Leute, ich bin Fotograf und möchte gern Paare fotografieren und mein Portfolio aufbauen, dazu suche ich gerade Freiwillige. Es gibt 14 Slots oder weiß ich nicht, 28 Slots für die nächsten 14 Tage. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Dann braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass sich niemand meldet. Glaubt mir, es gibt was kostenlos, ohne viel Aufwand und so weiter. Die Leute werden sich melden, versichere ich euch. Also wer andere Erfahrungen gemacht hat, kann mir das gerne um die Ohren hauen. Ich habe mal dazu noch ein Negativbeispiel, wo das bei mir nicht funktioniert hat. Zum Beispiel habe ich in den ersten 2 Jahren versucht, so Valentinsaktionen zu machen oder Muttertagsaktionen und so weiter. Wenn ich sowas ausgeschrieben habe, wo es Rabatte auf irgendwas gab, habe ich nie Rückmeldung bekommen, was eigentlich auch Quatsch ist. Ja, normalerweise müssten die Leute ja, oh, hier gibt's 50% für das und das Shooting, was ich eh schon machen wollte. Nein, habe ich nicht gehabt. So, das ist bei anderen Leuten sicherlich anders. Vielleicht habe ich es auch einfach schlecht beworben, ich weiß es nicht. Es hat bei mir einfach nicht hingehauen. Und was richtig witzig war, nachdem die Aktionen dann abgelaufen waren, dann kamen die Leute und wollten genau diese Shootings. Also, weiß ich nicht, Valentin-Shooting 20%. So, eine Woche lang hätte man sich melden können. Aktion ist vorbei und die nächsten 4 Wochen haben sich dauernd Pärchen gemeldet. Keine Ahnung, ob das ein Placebo-Effekt für mich war, weiß ich nicht. Kann ich so nicht sagen, aber es ist ganz witzig. Ist auch ganz witzig, wie jetzt gerade, ich weiß nicht, ob gerade so die Bewerbung, das Bewerbungsfieber umgeht. So allein diese Woche ist jetzt schon die 7. Anfrage auf ein Bewerbungsshooting. Das ist so, ja, jetzt auch nicht normal. Also ich kriege oft für Business- und Bewerbungsshootings Anfragen, aber so gebündelt innerhalb einer Woche ist irgendwie auch strange. Okay, jetzt bin ich wieder irgendwie aus dem Thema rausgekommen, wieder zurück. Also ihr müsst viel kostenlos geben, damit ihr was zurückbekommt. Und ich glaube, der Calvin Hollywood war das. Übrigens auch so mein Mentor, als ich angefangen habe. Ja, das klingt ein bisschen komisch. Also ich habe Calvin jetzt nie live irgendwie getroffen und so weiter. Aber damals auf Facebook, YouTube, ich habe wirklich alles konsumiert, was der rausgehauen hat. Heute macht der Gute ja eher was in Richtung Business und Life-Coaching und solche Geschichten. Das muss man natürlich mögen. Ich selber konsumiere ihn nicht mehr, da bin ich ehrlich, weil das Thema einfach nicht mehr meins ist. Also nicht mehr das, wo ich ja jetzt mega viel brauche. Und deswegen, ich habe ihn noch abonniert, ich kriege immer mal was mit, aber ich verfolge ihn jetzt nicht mehr so aktiv. Aber einen Satz, den er damals gesagt hat, den empfinde ich als sehr wichtig. Und er hat immer gesagt, je mehr man den Menschen gibt, desto mehr bekommt man eben auch zurück. Und das war so bezogen auf diese ganzen Tutorials im Fotografiebereich, die er damals auf YouTube online gestellt hat und die man sich ja völlig kostenlos anschauen konnte. Und dann konnte man seinen Style nachbauen und weiß nicht, der hat ja unglaublich viel rausgehauen. Also Wahnsinn. Und hat immer gesagt, umso mehr er den Leuten frei zur Verfügung stellt, desto mehr kommt auch zurück. Und das ist eine Aussage, die kann ich so zu 1000% unterstützen. Je mehr ihr nach außen hin gebt, desto mehr bekommt ihr auch wieder zurück. Und warum? Weil ihr in den Köpfen der Leute seid. Also Calvin hat es so formuliert. Und die Begründung, warum das so ist, liegt einfach darin, ihr seid in den Köpfen der Menschen. Ja. Ganz, ganz wichtig finde ich auch, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen an Calvin seine Lehren angelehnt, ganz wichtig finde ich auch, dass man nicht nur Kunden hat, sondern dass man versucht, wirklich eine Community aufzubauen. Also so ein bisschen, ich finde, Fan ist immer so ein Begriff, wenn man Fan von etwas ist. Also allein das Wort Fan, das klingt irgendwie schon so nerdy und so ein bisschen Groupie-mäßig, so wie als, ja, wie in der Musik, ne? So erste Reihe stehende kleinere Mädchen, die Musik feiern und dann ein Schild hochhalten oder sowas. Das so Fan klingt einfach komisch. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, was ich mit dem Wort habe einfach. Ich würde es eher Community nennen. Ich finde es ganz wichtig, dass man, klar, also man hat Kunden, so Firmenkunden, das ist keine Community. Zum Beispiel, ich hatte euch zum Anfang der Folge ja gesagt, ich habe gerade, es wurde gerade ein Angebot von einer Firma angenommen, die ihr alle kennt, die auch richtig groß ist und was auch ein richtig fettes Shooting wird. Klar, das sind Kunden so. Diese Firma wird nicht mein Fan oder meine Community werden. Aber der Fototreffpunkt zum Beispiel, das ist ein Teil meiner Community. Also ganz viele vom Fototreffpunkt, die folgen mir aktiv, kommentieren, stellen Fragen und so weiter. Und das ist für mich eine Community und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Leute habt, die freiwillig bereit sind, euch zu folgen, jeden Tag zu gucken, was ihr macht, Stories und so weiter und aktiv dabei sind. Das ist das Wertvollste, was ihr im Business erreichen könnt, denn diese Leute stehen meistens zu 100% hinter euch. Und keine Ahnung, Beispiel, ich habe das Buch rausgehauen, Verlassene Orte, und ich weiß nicht, allein 5, 6 Bücher haben Menschen aus dem Fototreffpunkt gekauft. Weil ich ein Bildband auf den Markt gebracht habe und sie meine Bilder feiern, dann interessieren sie sich noch für Lost Places und dann kaufen die auch das Buch und dann überlegen die sich nicht, ob sie es kaufen oder so, sondern die wissen, da kommt was Cooles bei rum und dann kaufen die. Und deswegen ist es wichtig, eben nicht nur Kunden zu haben, sondern wirklich auch irgendwie eine Art Community aufzubauen, also Leute zu finden, die eure Arbeit wertschätzen und geil finden. Und diese Leute müsst ihr so nah wie möglich bei euch behalten und eben eine Community aufbauen. So, viel drumherum geredet, aber das ist wirklich wichtig. Genau, das waren also so die Sachen, mit denen ich am erfolgreichsten auf jeden Fall Kunden gewonnen habe. So, mittlerweile spricht sich das einfach nur rum. Das heißt, weiß nicht, gestern war wieder der Basti, der fotografiert Hochzeiten, der kann an dem einen Datum nicht, also hat er mir eine Hochzeit empfohlen, weil er weiß, hey, der Markus ist Hochzeitsfotograf, der macht coole Sachen und schon kriege ich wieder einen Auftrag rein. Oder, ach, keine Ahnung, es gibt so viele Beispiele, ich habe jetzt schon einige genannt, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten, ich möchte es auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Anderes Thema ist allerdings noch die Frage nach Werbung. Also die Fragen, die ich jetzt in letzter Zeit bekommen habe, waren nicht nur, wie gewinnst du Kunden, sondern was machst du auch aktiv dafür? Und den einen Teil habe ich jetzt ja gerade schon erklärt. Der andere Teil wäre, Werbung zu schalten. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, Da hätte ich eigentlich eine nette kleine Story für euch. Ich hoffe, dass die Folge jetzt nicht unnötig lang wird. Pass auf, ich kratze das nur so ganz kurz an. Und das ist was Wichtiges. Denn gleich vorneweg, denkt bitte immer darüber nach, in was für Sachen ihr investiert. Und wenn da coole Angebote kommen, zum Beispiel zum Werbung machen, dann überlegt 3 oder 4 Mal, ob das eigentlich Sinn macht. Und genau so ist es uns jetzt wieder passiert. Wir haben nicht nachgedacht, sondern wir haben ein cooles Angebot bekommen und dachten, ey, das machen wir jetzt. Hätten wir das auch nur ansatzweise vorher mal auseinandergenommen, ob uns das was bringt, dann wären wir gleich zu dem Entschluss gekommen, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Aber jetzt zur Story. Und zwar haben wir einen Anruf bekommen von einer Firma, die vermietet Bildflächen, also zum Beispiel einen Fernseher, zum Beispiel in der Uni Jena an mehreren Standpunkten. Also ich glaube, in der FH konnte man einen Bildschirm, dann hatte man im Uni in der Mensa die Möglichkeit und beim Hochschulsport oder sowas, ich weiß nicht, was da alles drin war. Also man konnte da mehrere Standorte und so weiter und da konnte man eben Werbung draufschalten. Das heißt, wenn da die Essenspläne zum Beispiel in der Mensa gelaufen sind, dann kam zwischendrin immer mal ein Spot. Ja. Und das Angebot war auch echt gut, also der Preis war völlig in Ordnung. Das Einzige, das hat man aber oft, ist die Laufzeit. Also man konnte dann wählen zwischen 2 Jahre, 4 Jahre, 8 Jahre oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt die genauen, oder 3 Jahre, 6 Jahre, 9 Jahre, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist immer ein bisschen tricky, denn ja, es ist wie ein Abo. Und so ein Abo ist immer scheiße eigentlich. Auf jeden Fall war das Angebot trotzdem gut und das Angebot selber habe auch nicht ich bekommen, sondern eigentlich Susi, also Fräulein Konstantinte. Es ging also um den Tattoo-Bereich. Und ja, man hat dann ein Treffen vereinbart und da kam ein Vertreter. Jetzt ist es ja so, bei Vertreter bin ich normalerweise sehr, sehr skeptisch. Zum einen habe ich mit Susi zusammen die Vertriebsoffensive von Dirk Reuter besucht, was für uns ein ziemlicher Life-Changer auch war. Wir haben da ganz viele Methoden und Taktiken kennengelernt, wie man ja businesstechnisch auch Leute zum Kaufen überredet, obwohl sie das gar nicht wollen und so weiter. Und wenn man sowas mitgemacht hat, dann hinterfragt man natürlich auch viel mehr, wenn das Leute bei einem selber versuchen. Und in der Regel bin ich da auch relativ gut drin. Das heißt, wir hatten, also es war nicht der erste Vertreter, der hier saß und uns was verkaufen wollte, sondern das hatten wir schon öfters. Und bisher habe ich immer, ja, nach den ersten 10 Minuten wusste ich eigentlich so, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht oder ob der uns hier irgendeinen Mist verkaufen will oder eben nicht. Und jetzt war das ein Vertreter, der das wirklich, oder ein Verkäufer, der war wirklich mit Herzblut Verkäufer. Der war sympathisch, der war aufgeschlossen, der ist auf uns eingegangen und hat genau das erzählt, wo er der Meinung war, das muss er erzählen, damit wir ihr vollstes Vertrauen schenken. Und das hat geklappt. Da bin ich auch ehrlich, also der hätte mir auch ein altes Nokia verkaufen können und ich hätte es wahrscheinlich genommen, weil ich gedacht hätte, ich brauch's. So ein ganz wichtiges Thema ist ja immer geistige Brandstiftung, das heißt, Verkäufer versuchen oft in uns das Gefühl auszulösen, dass wir sowas unbedingt brauchen, ansonsten geht es uns schlecht. Also, keine Ahnung, ich finde jetzt kein direktes Beispiel dafür, aber er hat uns schon diese Werbefläche so heiß gemacht und dann auch gleich, ja, er muss dann noch zu anderen Tattoo-Studios, hatte dann auch das Downtown-Studio zum Beispiel genannt als nächsten Kunden und das ist von einem guten Kumpel von uns, der Sepp, der das betreibt und da würde er noch hingehen und dann geht er noch dahin und hat ganz, ganz viele Termine. Das heißt, er hat in dem Moment schon gesagt, dass er jetzt hier das nicht festmachen wird, sondern auch noch die anderen Studios besuchen wird. Und natürlich auch klar gemacht, dass ja nur ein Studio am Ende Werbung schalten darf. Das heißt, er hat von einer Garantie gesprochen. Wenn wir jetzt als Tattoo-Studio in der Uni werben würden, dann dürfte auf keiner der anderen Fernsehflächen ein weiteres Tattoo-Studio werben. Und somit schaltet man in diesem Werberadius quasi die Konkurrenz aus, indem man die Fläche nimmt. Und das war auch so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, okay, lass uns das Geld in die Hand nehmen, lass uns das mal 3 Jahre mieten, so, dann haben wir die alleinige Werbefähigkeit quasi in der Uni, was Tattoos angeht. Und in der Uni ist, glaube ich, auch so die Zielgruppe, die man ansprechen sollte in dem Bereich. Und da hat es schon Sinn gemacht für uns. Und er hatte dann noch andere Sachen ausgepackt. Und dann ging es weiter mit der geistigen Brandstiftung quasi. Das heißt, wenn wir jetzt nur das 3-Jahres-Paket nehmen, wenn das ausläuft, dann dürfen wir nicht wieder direkt buchen, sondern dann wird jemand anders genommen und so weiter. Deswegen sollen wir gleich das große Paket nehmen. Also der wusste genau, was er erzählen muss. Das sind jetzt auch nur ganz oberflächliche. Er hat das natürlich noch deutlich besser gemacht und wusste auf jeden Fall genau, wie er uns bekommt, damit wir das buchen. Nun bin ich ja trotzdem aber, wie ich gesagt habe, ein skeptischer Mensch. Das heißt, wir haben zwar kurz drüber philosophiert, aber waren auf jeden Fall überzeugt, dass 3 Jahre erstmal völlig ausreichen, dass wir das erstmal ausprobieren. Denn wir wussten natürlich auch, dass die Werbefähigkeit selber, die brauchen wir nicht. Ja, Susi ist lange Zeit ausgebucht. Ich glaube, ist jetzt mittlerweile mit Termin irgendwo im Oktober, November. Ich bin auch gut beschäftigt bis Ende September. Also es muss jetzt nicht unbedingt mehr werden. So, das ist das Thema, was ich vorhin schon meinte. Man müsste dann die Aufträge ablehnen oder weiterreichen. Und ja, wenn ich das nicht muss, also ich brauche nicht mehr Werbung machen bei vollen Büchern, das ist Quatsch. Aber die Idee, eben diese Werbefläche zu sichern und nicht anderen Leuten zur Verfügung zu stellen, die war da und für das Geld wäre uns das auch wert gewesen. Er hatte sich auch vorgestellt als jemand in einer sehr hohen Position. Er hat immer gesagt, er macht die Preise, er verhandelt mit den Unis, wie die Preise aussehen, und hat es auch so dargestellt, dass die Firma das für lokale Anbieter nicht machen müsste, sondern dass der eigentliche Gewinn von nationalen Firmen kommt, also keine Ahnung, Aldi, Edeka, McDonald's und so weiter, also große Firmen eben, die hier nicht lokal angesiedelt sind, dass die eben da werben und dass die richtig Geld bezahlen und dass der lokale Part eigentlich eher so eine Zusprache an die Uni ist. Also so hat er uns das erklärt, ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Und hat sich eben so dargestellt, dass er eben der Manager von der ganzen Geschichte ist und ja, diese Preisverhandlung führt und alles und drum und drum. Also man hatte das Gefühl, man hat da einen wichtigen Kollegen dieser Firma sitzen, der auf jeden Fall weiß, von was er erzählt, und was ich jetzt schon mehrfach gesagt hatte, der wusste auf jeden Fall, wie man redet, wie man auf Menschen eingeht, und hat dann auch ja so ganz banale Sachen, er denkt auch über ein Tattoo nach und er meldet sich dann mal. Und bei mir hat er dann gesagt, er möchte bald heiraten irgendwo auf Mallorca und braucht einen Fotografen und so weiter, wo ich dann auch in die Visitenkarte in die Hand gedrückt habe und ja, melde ich, Mensch. Ja, und hat irgendwie so eine Ebene zwischen uns aufgebaut, die echt vertraut war, und da haben wir dann auch keine weiteren Fragen groß gestellt. Stutzig geworden bin ich dann, als wir den Vertrag unterschrieben haben, also Susi hat den Vertrag unterschrieben, und er hat das Haus hier verlassen mit dem Satz, er müsse jetzt dann auch langsam weiter, denn er hat den nächsten Termin. Und wir wussten ja vom Gesprächsanfang, dass der nächste Termin der Sepp sein wird, wie gesagt, guter Freund von uns, im Downtown am Markt Jena. Und das war irgendwie strange, denn er hatte uns ja gesagt, es gibt, wenn jemand den Vertrag unterschrieben hat, es gibt die Garantie, dass kein anderes Tattoo-Studio werben darf. Und er, also ich, uns war nicht klar, wofür er jetzt noch die anderen Tattoo-Studios besucht. Also zum einen war mir in dem Moment klar, okay, Moment, wir haben gerade einen Vertrag schon unterschrieben. Er hatte aber gesagt, er muss noch ganz viele andere Tattoo-Studios besuchen und entscheidet dann, wer am besten zu ihm passt. Das ist schon mal eine Aussage, die hat nicht funktioniert. Denn er hat ja bisher nur uns besucht eigentlich und wir haben direkt unterschrieben. Das war schon mal komisch. Und zum anderen eben, dass er jetzt zu dem nächsten Tattoo-Studio geht. Und da ist natürlich die Frage, Moment, der müsste jetzt überhaupt nicht zum nächsten Tattoo-Studio, denn wir haben unterschrieben, wir haben exklusives Recht, so dort zu werben, und das darf sowieso kein anderer. Und das war so ein bisschen strange. Deswegen haben wir dann Folgendes gemacht. Wir wussten ja, dass er zum Downtown möchte und haben dann den Sepp einfach mal kontaktiert über Facebook und haben ihn darum gebeten, uns mal Bescheid zu geben, falls der Vertreter oder der Verkäufer jetzt bei ihm auftaucht. Und dabei kam dann raus, dass der Sepp gar nicht in Jena war, sondern zu dem Zeitpunkt in Barcelona, oh, ein Name, und gar nicht im Downtown. Also er konnte gar keinen Termin dort haben. Funktioniert nicht. Und dann kam zu aller Überraschung auch noch raus, dass Sepp bereits seit April, glaube ich, war es, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber dass er schon länger über diese Firma in der Uni genau auf dem Bildschirm wirbt für den wir unterschrieben haben. Was natürlich ihn auch überrascht hat, denn ihm wurde auch Exklusivität versprochen und das kann ja so nicht hinhauen. Okay, wir haben uns dann noch ein bisschen ausgetauscht und dann haben wir relativ schnell parallel schon, also Susi hatte dann die Firma angerufen und hatte eine Servicemitarbeiterin, die ja erstmal völlig verdutzt war dran. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, das war genauso strange. Es kam auf jeden Fall bei raus, dass der Verkäufer, den wir hier hatten, auf keinen Fall irgendjemand in einer hohen Position war, sondern dass der Gute völlig neu im Geschäft ist, also ein neuer Mitarbeiter quasi. Und dass er wohl was falsch verstanden hätte mit der Exklusivität oder irgendwie sowas. Und ja, man würde das jetzt, sie würde jetzt zum Chef gehen und das klären und uns zurückrufen. So, damit war das erstmal okay, wir haben aufgelegt. In der Zeit habe ich die Telefonnummer von dem Verkäufer rausgesucht, die hatten wir noch hier auf unserem Telefon und habe den nochmal angerufen und musste mir von ihm dann erzählen, dass er jetzt gerade nicht telefonieren kann, denn er steht gerade beim nächsten Termin beim Downtown und müsste da jetzt rein. Habe dann ihn auch nicht darauf hingewiesen, dass ich weiß, dass er nicht im Downtown sein kann, sondern habe ihm nur gesagt, nach dem Termin soll er schnellstens wieder hier hochkommen. Es gibt was zu klären und daraufhin hatte er dann doch Zeit und gefragt so, ja, um was geht's denn? Und ich habe ihm dann erklärt, was Phase ist. Und ja, dann meinte er, er muss jetzt ganz schnell auflegen, er muss jetzt mit dem Chef telefonieren. Okay, das ist dann auch alles passiert. Ich will auch gar nicht weiter ausschweifen. Er kam dann wieder zu uns. Wir haben dann hier den Vertrag, den wir zuvor unterschrieben haben, zerrissen. Er hat sich nochmal entschuldigt, hat uns versucht, andere Bildschirme aufzuquatschen, was irgendwie auch wieder nicht gepasst hat, denn der Sepp hatte ja trotzdem Exklusivität und wir hätten gar nicht auf anderen Bildschirmen werben dürfen. Ja. Und hatten aber das Angebot schon wieder da. Ja, egal. Also das Vertrauen war sowieso hin und wollten wir auch nicht machen. Und soweit ich weiß, ist Sepp jetzt, glaube ich, auch dagegen vorgegangen und wollte aus dem Vertrag raus. Ich weiß gar nicht, ob das geklappt hat, muss ich mal fragen. Übrigens in dem Sinne ganz, ganz liebe Grüße an das Downtown, an den Sepp. Ein sehr, sehr geiler Mensch. Wie gesagt, guter Kumpel von uns, ganz liebe Grüße. Hat auch einen eigenen Podcast über Tattoo. Also sowohl Susi hat einen Podcast, der heißt Just in Time, da könnt ihr mal reinhören. Und der Sepp hat, glaube ich, einen Tattoo-Podcast zusammen mit dem Tätowier-Magazin oder Tätowierer-Magazin, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hört da mal rein, ist ein übelst cooler Dude und kann ich nur empfehlen. Gut, worauf will ich aber mit der ganzen Story hinaus? Wir hatten den Vertrag dann zerrissen, waren auch relativ froh. Und ich hatte dann mich hingesetzt und überlegt, wie könnte man denn jetzt das Geld, was wir für diese Geschichte ausgegeben hätten, wie könnte man denn das sinnvoll einsetzen? Und ich bin dann instant, also wirklich mit dem ersten Gedanken direkt, na klar, also logisch, Internet, Social Media, YouTube, Instagram, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Also man kann nirgendwo geiler werben als auf Google, YouTube, Instagram, Facebook, keine Ahnung. Das ist so genial eigentlich, weil man die Zielgruppe so genau definieren kann. Ja, also wenn ich möchte, dass alle 20-jährigen Verlobten hier aus Jena meine Werbung als Hochzeitsfotograf sehen sollen, dann kann ich das so festlegen. Und ich habe bisher immer, und ich weiß gar nicht warum, also manchmal hat man einfach Scheuklappen vor den Augen, ich habe bisher immer nur Werbung gemacht, wenn ich zum Beispiel eine Aktion hatte oder wenn ich mal ein Event bewerben wollte oder, keine Ahnung, mit der Band mal ein Musikvideo gepusht oder so weiter. Aber ich habe nie drüber nachgedacht, mir mal ein Budget rauszunehmen und wirklich monatlich, dauerhaft auf eine bestimmte Zielgruppe zu werben. Das war nie im Kopf, keine Ahnung warum, das ist völlig logisch. Und das ist meine Empfehlung an euch, lasst mal diese ganze Geschichte mit Flyern, also Flyer kann man sicherlich noch machen, wenn man hier so Events und so weiter kann man hinlegen, die werden auch mitgenommen, aber Zeitungsanzeigen, weiß ich nicht, wir hatten Angebote für einen Clip im Kino, für Werbetafeln im Kino, wir haben Uni, wir haben ein Angebot für einen Transporter, wo unser Logo drauf sollte. Und wir hatten sogar eine Anfrage für so einen aufblasbaren Menschenkicker. Da sollte unser Logo drauf und alles natürlich mit Abo-Angeboten und so weiter. Spart euch mal diesen ganzen Mist und nehmt euer Geld. Nehmt mal das Angebot, was euch irgendwann am besten gefällt, so wie bei uns jetzt. nehmen wir mal den Preis 150 Euro für, pro Monat für diese Geschichte da an der Uni. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel es tatsächlich war. Nehmen wir mal 150 Euro einfach. Und jetzt überlegt ihr, diesen Vertrag abzuschließen. So, denkt im letzten Moment drüber nach, ob das sinnvoll ist. Und nein, es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Nehmt lieber das Geld und schaltet zielgerichtete Werbung im Internet. Denn so gut wie jeder hat Internet und ihr erreicht genau die Zielgruppe, die ihr wollt. Also ihr erreicht nicht, wenn ihr die Zielgruppe genau festlegt, irgendwelche Leute, die mit 70 schon verheiratet sind oder mit 16 noch nicht an Heirat denken, sondern ihr erreicht genau ja das, was ihr festlegt. Also wenn ich wirklich 20-jährige Verlobte, die heiraten möchten, die kann ich genau definiert erreichen. Ja. Und jetzt nehmt ihr einfach das Geld von diesem Angebot und steckt das monatlich wirklich, legt das monatlich beiseite und steckt das nur in die Werbung im Netz und glaubt mir, das haut wunderbar hin. Ja. Also, wie gesagt, lasst diese ganzen dubiosen Angebote, vor allem auch noch ein wichtiger Tipp, wir haben die Firma, wir wussten den Namen der Firma und haben nicht vorher nachgeschaut, wer das ist. Hätte ich vorher nachgeschaut, hätte ich auf Facebook schon gesehen, dass es 5 negative Berichte gibt und dass die einzigen Berichte sind. Und dann hätte ich gleich gesagt, Finger weg. Aber wirklich völlig blauäugig diesen Verkäufer hier reingelassen und zuquatschen lassen und auch noch nicht aufgepasst. Das ist eigentlich was, das darf einem eigentlich nicht passieren. Also Schande auf mein Haupt. Das ist was, was ich hätte durchblicken müssen von Anfang an und das aber nicht gemacht habe. Und war mir auf jeden Fall eine Lehre für die Zukunft. Ich hoffe, ihr könnt aus dem Podcast so ein bisschen diesen Tipp mitnehmen, so dass es eben euch nicht passiert. Man sagt zwar immer, man muss Fehler immer selber gemacht haben, aber vielleicht achtet ihr da einfach drauf, wenn ihr selbstständig seid oder euch selbstständig machen wollt, wenn euch jemand was verkaufen will, egal was. Ich hatte auch schon mal jemanden, der wollte mir Bodylotion für meine Models verkaufen. Das ist kompletter Quark. Also einfach hinterfragen. Und nicht nur einmal hinterfragen, sondern manchmal fällt einem erst nach dem zweiten, dritten Mal auf, dass es eigentlich kompletter Quatsch ist. Und es gibt immer eine Alternative, die besser ist. In dem Falle, wenn ihr Werbung schalten wollt, es gibt nichts Besseres als das Internet. Ja. Okay, soll es soweit erstmal dazu gewesen sein. Also wenn ich werbe, dann wirklich jetzt nur noch so. Was ich mache, ist, auf Veranstaltungen habe ich noch Banner stehen. Da lege ich auch gerne mal Flyer hin. Eine schöne Variante ist natürlich auch immer eine Visitenkarte dabei zu haben. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, hier wird irgendein Fotograf gebraucht, dann hier meine Visitenkarte. So, schau mal auf meiner Website vorbei. Das sind aber grundlegende Sachen. Das wisst ihr selber. Das braucht man einfach. Wir haben es so gemacht, dass unsere Hochzeitszugänge auch gleichzeitig unsere Visitenkarten sind. Das heißt, jeder Gast auf Hochzeit bekommt auch eine schicke Visitenkarte von uns, wo der Code dann drauf ist. Das funktioniert sehr gut. Das ist aber wieder ein Punkt, wie man halt in die Köpfe der Leute kommt. So, also ich würde das auch als Tipp des Tages nehmen, glaube ich, um das Thema jetzt hier abzuschließen. Tipp der Woche, also der Podcast-Tipp der Woche ist, wenn ihr Kunden erreichen wollt, dann versucht in die Köpfe der Menschen zu kommen. Und als zweiten Tipp, lasst euch nicht verarschen bei Verkäufern. Es ist einfach so, die Leute wollen immer nur euer Bestes und das Beste ist nun mal euer Geld. Es ist einfach so. Und dafür erzählen die euch auch gern mal genau das, was ihr eben hören wollt. Gut. Okay, wir haben aber trotzdem noch was offen. Wir sind bei 1:08. Das ist länger, als meine Folgen eigentlich werden sollten. Aber ich habe natürlich auch eine Fotografenempfehlung für euch und ich habe mir mein Handy hier schon bereitgelegt. Und witzigerweise, als ich das Handy gerade in die Hand genommen habe, habe ich Instagram geschlossen und jetzt ist der Gute weg. Aber das ist jemand, den ich nicht vergessen werde, sondern den Account finde ich auch blind. Denn ich möchte euch heute gerne den Toni vorstellen. Der Toni kommt aus Nürnberg, auch aus der Nähe wie letzte Woche, der Autografie. Man findet ihn auf der Website www.toru-foto.de. Ich packe euch das in die Shownotes und verlinke euch das natürlich auch wieder in den Instagram-Stories, sobald die Folge online ist. Und ich spreche von dem Toni Andreas Rudolf. Ja, so heißt der Gute auch auf Instagram. Hat sich hier als Wissenschaftler betitelt, finde ich relativ amüsant. Und er schreibt hier schon, I love authentic and moody stuff. Und das ist auch so eine geile Beschreibung eigentlich seiner Bilder, denn der Gute macht größtenteils Porträts, zumindest auf seinem Main-Account sind ja, eigentlich nur Porträts zu finden. Was mir auch auffällt, wenn ich hier durchscrolle, dann sind das eigentlich nur Frauen. Also keine Ahnung, ob hier irgendwo mal ein Männerporträt kommt. Auf den ersten Blick mit ganz, ganz langen Scrollen sind es ganz, ganz viele Frauen. Und ich folge dem Toni schon ganz, ganz lange. Also wir hatten noch nie Kontakt miteinander, haben auch nicht geschrieben oder so. Aber seine Bilder finde ich einfach mega geil und ich liebe sie. Vor allem jemand, der in seine Bilder auch enorm viel Körnung einbaut, also richtig schönes Rauschen und teilweise auch damit so weit übertreibt, dass es eigentlich total too much ist, aber es passt halt einfach. Ich mochte zum Beispiel ganz, ganz lange, mochte ich Körnung gar nicht. Also Rauschen habe ich immer versucht, aus den Bildern rauszubekommen. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich auf Tonis Bilder gestoßen bin, ach, hier ist mal ein Selbstporträt von ihm, siehst du? Genau, da ist mir diese Körnung aufgefallen. Seitdem feiere ich das und hab, und da, ja, Props an dich, lieber Toni, falls du das hörst. Ich habe die Körnung, glaube ich, tatsächlich in meine Bilder eingebaut, weil ich die bei dir so geil finde. Da habe ich also auch bei mir mit Körnung ein bisschen angefangen. Ich glaube, ich bin da noch ein bisschen zaghaft, was das angeht. Der Toni ballert da deutlich mehr rein. Aber ich liebe seine Bilder. Die sind einfach nur so genial, schön mit natürlichem Licht, tolle Posen, tolle Ausstrahlung. Ich weiß nicht, checkt den Account einfach mal aus. Überzeugt euch selbst von. Er schreibt hier, dass er so Lifestyle- und Travel-Fotograf ist. Er geht auch ganz, ganz gerne mit seinen, oder ist ganz, ganz gerne mit seinen Models unterwegs. Das habe ich schon mitbekommen. Ich hatte da mal Bilder gesehen, wo er auf dem Berg war mit Model und so weiter. Hier liegen sie am Strand und ja. Also ist ganz, ganz viel unterwegs auch. Und wie gesagt, ich liebe das Coloring, ich liebe den Style, ich liebe das Rauschen. Und es sind unglaublich tolle Porträts. Also einer der Fotografen, den ich wirklich, wo ich wirklich jedes Bild auch feiere und jedes Bild mir gerne anschaue. Check den Account aus, Toni Andreas Rudolph. Ganz große Empfehlung meinerseits. Ich sehe gerade, er hat ja noch einen anderen Account verlinkt. Der heißt art.tonia. Und hier scheint er so ein bisschen was mit Grafiken zu machen. Also Concept Artist, 3D Digital Made Painter. Das sieht auch großartig aus. Aber in dem Bereich kenne ich mich auch so null aus. Da kann ich nicht viel zu sagen. Sieht aber auf jeden Fall auch sehr, sehr schick aus, wenn ich es hier so sehe. Schön Fantasy-mäßig. Ich gehe aber wieder zurück zu den Porträts. Die sind eher mein Gebiet. Und hier kann ich sagen, dass es wirklich großartige Arbeit ist. Also ganz, ganz liebe Grüße nach Nürnberg. Mach weiter so, mein Guter. Das sind, ja, keine Ahnung, das sind einfach so großartige Arbeiten. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Bild online geht. Vielen Dank dafür. Ja, gut. Also, ich hoffe, ihr schaut mal in dem Instagram-Account bei ihm vorbei. Gebt ihm mal ein Däumchen nach oben, die hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ich würde die Folge jetzt hier so langsam mal zu Ende bringen. Zum einen schwitze ich hier schon wieder, weil es trotzdem noch relativ warm hier im Studio ist. Also draußen ist es mittlerweile kälter als hier drin. Aber hier heizt es sich doch noch relativ auf. Und weil ich, wie anfangs gesagt, natürlich relativ viel zu tun habe. Außerdem ist es jetzt genau 19 Uhr. Das heißt, die Folge müsste jetzt genau online gehen. Das wird so nicht funktionieren. Wenn ihr die Folge hört, wird es also wahrscheinlich 19.30 Uhr sein. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Am Donnerstag als kleinen Ausblick steht der Fototreffpunkt in Greiz-Zöllenroda an. Da werde ich auch zu Gast dabei sein. Am Wochenende passiert bei uns nicht ganz so viel. Und ab nächster Woche Mittwoch ist der Auftrag, von dem ich euch erzählt habe. Ab Donnerstag bin ich dann mit meiner Band der Disaster Area unterwegs. Wir spielen 3 große Festivals. Da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf. Und ja, mehr steht erstmal nichts an. Ganz, ganz viel Lost Place steht an. Ihr werdet es dann in den Storys sehen. Ich muss noch ganz viele Objekte fotografieren. Muss auch mal nochmal nach Nordrhein-Westfalen in nächster Zeit. Dazu gebe ich euch dann aber nochmal eine genauere Info, wenn ich da unterwegs sein werde. Da werde ich auch ein paar Leute noch besuchen. Ja, gut, Ende aus, vorbei. Schluss. Ich hoffe, ihr habt den Tipp vom letzten Mal, kauft ihr ein Eis, umgesetzt. Wir haben es tatsächlich dauerhaft umgesetzt. Ich glaube, wir haben jeden Tag Eis gegessen. Und jetzt Ende aus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.